Was ihr nicht wisst, ist, dass heute Morgen einiges nicht funktioniert hat, die Technik nicht funktioniert hat und ganz viele Leute wirklich Herzblut rein investiert haben, um den Gottesdienst jetzt heute so fähig zu machen. Und ich danke euch, dass ihr alle einfach bereit seid, alles zu geben, damit wir gemeinsam Gott anbeten können. Und das ist einfach toll. Heute ist Pfingsten, heute darf ich euch vom Heiligen Geist erzählen, heute darf ich euch das Evangelium verkünden und heute wird es um Befähigung gehen. Und wenn man von Befähigung reden möchte, dann fallen einem in seinem Leben erstmal ganz viele Punkte ein, wo man von Unfähigkeit erzählen könnte. Und ich habe ein Beispiel aus meinem Leben herausgefunden, das zufällig letzte Woche passiert ist, das sehr veranschaulicht, was Unfähigkeit bedeutet. Und keine Angst, jeder von euch wird sofort einsehen, dass ich in dem Bereich völlig unfähig bin. Und zwar habe ich mit meinem Computer gekämpft. Ich habe überhaupt keine Ahnung von meinem Computer. Normalerweise gebe ich das Anneli und sage, mach du. Und in der Regel ist dann alles so, dass man einfach drauf schreiben kann. Und ich hatte die Aufgabe, ein ganz banales Add-in, für alle, die es verstehen, ich hätte neulich nicht verstanden, was ich tun soll, ein Add-in in Word reinzupacken. Wir saßen im Studium mit 20 Leuten in einem Zimmer. Alle 20 haben gesagt, ich hab's, nur ich nicht. Na gut, mache ich das zu Hause. Dann habe ich zu Hause damit angefangen und es war nicht da. Dann habe ich ein und dieselbe Sache nochmal gemacht, so wie es in der Anleitung stand. Und es war nicht da. Also bin ich in ein Forum gegangen und ich habe gelesen, was da drin steht. Komische Begriffe, aber ich dachte mir, ich finde die Knöpfe irgendwo und ich habe das alles gedrückt und es war nicht da. Dann habe ich das nochmal gemacht. Und dann habe ich es immer wieder gemacht. Und ich habe festgestellt, es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach nicht. Und ich habe erkannt, was es bedeutet, wirklich unfähig zu sein. Dieser Computer ist für mich wie ein unterirdischer Tunnel, an dem an irgendeiner Seite Wasser rauskommt. Ja? Und das heißt, ich habe keine Ahnung, wie dieses Wasser bis zu dem Moment kommt, wo es dann herauskommt. Und wenn dieses Wasser nicht fließt, dann stehe ich an dieser Stelle und denke mir, oh, ja, und dann fange ich an, da zu graben. Irgendwo auf dem Weg zu diesem Ausfluss ist irgendeine ganz kleine Sache und die ist defekt. Und ich werde sie niemals finden. Das heißt, ich habe alle Foren durchsucht, habe exakt das gemacht, was da steht, mit solchen Sachen wie, oh, ich habe gar keinen Ausführenknopf, nächstes Forum, wie finde ich den Ausführenknopf? Ah, da ist der Ausführenknopf, was mache ich mit dem Ausführenknopf? Mit dem Ergebnis, dass danach mein Computer nicht mal mehr ins Internet konnte. Nicht mal mehr mit dem Netzwerk, gar nicht, also überhaupt gar nicht. Dann kam Anneli und fragte, was hast du gemacht? Dann habe ich gesagt, keine Ahnung. Viel, viel. Zeitweise waren wir in solchen Ebenen, wo nur noch alles so schwarz ist und so mit so weißen Buchstaben und so. Und ich habe versucht, das zu machen, was ich mir aufgeschrieben habe, was ich tun soll. 2 Tage später habe ich mich unglaublich gefreut, dass wir jetzt wieder an dem Punkt sind, an dem wir waren, bevor ich damit angefangen habe. Also ich habe den Add-in immer noch nicht, aber wenigstens komme ich wieder ins Internet. Das ist ein Zeichen für Unfähigkeit. Es bedeutet einfach, dass man keine Ahnung hat, was man da tut. Und heute geht es darum, davon zu reden, wie es ist, wenn man fähig ist. Dass wir befähigt sind durch den Heiligen Geist. Da will ich heute hin. Und eine andere Sache, die ihr bestimmt kennt, wir transformieren jetzt dieses Unfähigsein mit dem Computer auf Unfähigsein in meinem Christenleben. Hat einer von euch schon mal gedacht, wenn ich einer von den Jüngern wäre und Jesus hier so direkt leibhaftig vor mir stehen würde und er mir sagen würde, was ich zu tun habe, dann wäre alles viel einfacher? Also ich habe das schon gedacht. Das ist eine Sache, die ich sogar häufig denke. Man denkt, ja, es ist schwierig jetzt so 2000 Jahre später nachzufolgen. Und dann habe ich etwas gelesen von Bonhoeffer. Und Bonhoeffer hat geschrieben, Christus spricht zu uns nicht anders, als er damals zu den Jüngern sprach. Und da habe ich gedacht, wie jetzt? Ich finde schon. Und dann sagte Bonhoeffer sogar, eigentlich wissen wir mehr als die Jünger damals, weil im Gegensatz zu ihnen wissen wir, Jesus ist auferstanden. Wir wissen, er hat den Tod besiegt und er gibt uns den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Das heißt, er ist uns sogar näher, als Jesus damals den Jüngern war. Und den Gedanken fand ich sehr interessant. Und wer ist der Heilige Geist? In Jesaja 11,2 gibt es eine tolle Zusammenfassung. Wer ist der Heilige Geist? Wer wohnt da in dir? Und da steht drin, Der Heilige Geist ist der Geist der Weisheit. Der Heilige Geist ist der Geist des Verstandes. Er ist der Geist des Rates. Er ist der Geist der Stärke. Es ist der Geist der Erkenntnis. Es ist der Geist der Gottesfurcht. Dieser Geist hat Raum in dir genommen. Der wohnt in dir. Trotzdem bin ich in meiner Predigtvorbereitung ein bisschen da hängen geblieben, zu sagen, wäre doch einfacher gewesen, wenn ich ein Jünger von dir gewesen wäre, damals, zu der Zeit, dir hinterherlaufen, dich anfassen, nachfragen können, sagen, wie meinst du das jetzt? Einfach zu sagen, hey, ist deine Verantwortung, mach du. Ich gucke mal und schau mal einfach zu, wie du das machst, ja? Und dann habe ich mir überlegt, lasst uns alle mal da hineinversetzen, wir wären ein Jünger Jesu zur damaligen Zeit. Also wir sind Jünger Jesu, aber zur damaligen Zeit. Du stellst dir jetzt vor, statt deiner schicken Schuhe hast du Sandalen an den Füßen, und zwar so alte. Du trägst so ein längeres Gewand, grob gestrickte Wolle, kneift ein bisschen, kratzt ein bisschen. Du hast nur Bioware zu Hause zu essen und dein Lieblingsgetränk ist Wein. Und du guckst jetzt zurück, was ist die letzten 50 Tage passiert? Und dann fällt dir auf, vor 50 Tagen, ein bisschen mehr als 50 Tagen, du warst voller Freude, du warst euphorisch, du hast gedacht, ja, ich habe den Messias gefunden und er wird jetzt glorreich in Jerusalem einziehen und irgendwie wird es passieren, dass der herrschen wird. Und dann, vor 50 Tagen, ziemlich genau, wurde er gekreuzigt und du hast gezweifelt. Du warst in Jerusalem und sagst, jetzt ist er am Kreuz, was ist das jetzt? Und dann war er tot. Und du warst traurig. Hast keine Ahnung. Wie geht's jetzt weiter? Keine Ahnung. Ja, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Jetzt ist er tot. Dann warst du verwirrt. Kamen doch irgendwelche Frauen auf dich zu und haben dir erzählt, dass sie den Auferstandenen gesehen hätten. Dann warst du voller Freude, weil, juhu, du hast ihn auch gesehen. Ja, es stimmt. Er ist auferstanden. Dann warst du mehr oder minder wahrscheinlich, also ich stelle mir das so vor, in einem beglückten Zustand, über alle Maßen hinaus, weil du 40 Tage lang ist dir Jesus begegnet nach seiner Auferstehung und hat mit dir geredet. Ja, und dann vor 10 Tagen kam Himmelfahrt. Vor 10 Tagen hattest du wieder so ein schönes Treffen mit deinem auferstandenen Herrn und er sagt zu dir, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Und als er das gesagt hatte, wurde er aufgehoben und eine Wolke nahm ihn vor deinen Augen weg. Weg war er. Und du bist da. Und du wartest. Das ist das Einzige, was du jetzt noch machen kannst. Du hast eine unheimlich turbulente Zeit hinter dir. Und du stehst da und du wartest. Und du weißt, dass Jesus dir gesagt hat, sei nicht traurig, wenn ich gehe, denn ich werde dir einen anderen Beistand geben. Und sein letzter Satz war zu dir, dass er gesagt hat, du wirst die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf dich kommen wird. Und du wirst mein Zeuge sein, in Jerusalem, in Samaria, bis zum Ende der Erde. Jetzt sind 10 Tage her. Du triffst regelmäßig die anderen, du redest mit Petrus und du redest mit Johannes und du fragst, und? Hat's dich schon getroffen? Ist eine Taube auf dich herabgesegelt? Wurdest du angepustet? Wie ist es denn nun, wenn man vom Heiligen Geist erfüllt wird? Und ich denke, also ich kann mir das so vorstellen, dass man damals gesagt hat, was machen wir? Wie finden wir das raus? Wir forschen in der Bibel. Das ist das Einzige, was wir machen können. Wir gucken einfach mal in unserem Alten Testament, das ist ja das Wort Gottes, das sie zu dem Zeitpunkt hatten. Wir schauen nach, was steht da über den Heiligen Geist geschrieben? Was heißt es, ich werde Kraft empfangen? Was heißt es, ich soll Zeuge sein und warum bis zum Ende der Erde? Und dann schlägst du eine Bibelstelle auf, in der all das drin steht. Und du schlägst auf Jesaja 61, 1 bis 3.
Der Geist des Herrn ist auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Auszurufen, das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott. Zu trösten, alle Trauernden den trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass es sich durch sie verherrlicht.
Du liest es durch und du verbindest diese Bibelstelle mit Jesus, den, dem du jetzt 3 Jahre nachgefolgt bist. Und du erinnerst dich, dass Jesus im Tempel war und dass er diese Bibelstelle genommen hat und dass er gesagt hat, die ist heute erfüllt worden. Und er bezieht sie auf sich. Und das heißt, du beziehst sie auf dich. Und du guckst auf damals und du fragst dich, wie war es zu Jesajas Zeit? Wie war die Situation zu Jesajas Zeit? Überlegt euch, Jesaja war im Alten Testament. Zu der Zeit war Israel im Exil. Sie waren nicht im gelobten Land. Sie waren nicht an dem Ort ihrer Verheißung. Sie waren nicht im Sieg, sondern sie waren niedergeschlagen. Sie haben verloren gehabt. Sie waren an einem Ort, an dem sie nicht sein wollten. Sie wurden unterdrückt. Und dann kommt Jesaja und er sagt zu ihnen, hey, Gott hat sein Volk nicht vergessen. Und er sagt, es wird eine Wiederherstellung geben. Und dann guckst du und sagst, wie ist es zu Jesus Zeiten? Und zu Jesus Zeiten ist das alles noch viel, viel größer, weil du stellst fest, die ganze Welt ist nicht an ihrem verheißenen Ort. Die ganze Welt ist nicht in Ordnung. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wir leben nicht im Paradies. Das hier ist nicht der Himmel. Wenn du an Syrien denkst, wenn du daran denkst, dass in Indien Leute deine Klamotten nähen, wenn du daran denkst, dass um die Ecke rum ein Altersheim ist, dann müsste dir bewusst werden, das hier ist noch nicht das gelobte Land, sondern wir sind weit weg. Wir sind unter der Sünde. Wir sind damit behaftet, dass uns Krankheit und alle mögliches Leid regelmäßig trifft. Und dann hast du Jesus Christus. Und in Jesus Christus sagt Gott dir zu, Gott hat sein weltweites Volk nicht vergessen, sondern es wird eine komplette Wiederherstellung geben. In Christus wird all dies wiederhergestellt werden. Und jetzt gehen wir in diese Bibelstelle hinein, die all das beschreibt. Und wir gucken jetzt einfach, wenn wir die jetzt auf Jesus beziehen, wie er das gemacht hat in Lukas, was steht da? Und es beginnt damit, dass er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, er hat mich gesandt. Fällt euch was auf? Das ist die Trinität. Der Herr, Gott, hat mich, Christus, gesandt und der Heilige Geist ist auf mir, sagt Jesus. Alle drei zusammen. Gott haben entschieden, diese Wiederherstellung zu bringen. Und wenn ihr euch das vorstellt, das ganze Alte Testament spitzt sich zu. Also erstmal ist alles super, ja? Wir sind sozusagen im Paradies. Sündenfall und so weiter und so fort. Es wird immer schlimmer, 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 schlimmer. Wir sind versklavt unter die Sünde. Und eigentlich müsste sich das jetzt im Sand verlaufen. Aber hier an der Stelle läuft alles spitz auf Jesus Christus zu. Bam, hier zentriert sich alles. Hier wendet sich das Schicksal. Es verläuft eben nicht im Sand, sondern durch Jesus Christus kriegen wir eine neue Hoffnung. Und von hier geht das Ganze, wenn wir die ganze Welt angucken, geht das Ganze wieder nach oben, bis wir dahin kommen, dass wir sagen, es gibt eine neue Welt. Ja, wir haben ewiges Leben. Und es wird alles wieder komplett hergestellt sein. Oder anders im Römerbrief, von ihm und zu ihm und durch ihn sind alle Dinge geschaffen. Das steht hier. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der hat mich gesalbt, er hat mich gesandt. Also das direkt steht hier nicht, aber wir erkennen, dass die Trinität da drin ist. Dass sie hier kommt und wir reden jetzt von der Stelle von Jesus Christus, im Moment, wo sich alles auf ihn zentriert, um danach wieder alles herzustellen. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, er hat mich gesandt. Und Jesus Christus ist Gott. Das ist, er hat göttliche Autorität, er hat diesen Auftrag. Und nun erkennen wir in der Bibelstelle, welchen Auftrag hat er. Und das Erste, womit er anfängt, ist, er sagt zu dir, Jesus Christus spricht jetzt gerade zu dir, mein Auftrag ist, ich bin gesalbt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Ich bin gesandt, dir frohe Botschaft zu bringen, wenn du denn elend bist. Was heißt das? Wir haben immer zwei Sachen jetzt bei diesen Auftragen. Wir haben ein Was, ja? Er kommt, um zu verkünden, um groß zu machen, um bekannt zu machen, eine freudige Botschaft kundzutun. Und an wen? An die Elenden. Was macht jemanden aus, der elend ist? Es macht auch, dass er darauf wartet, dass er eine Botschaft bekommt. Das ist jemand, der in einer Situation ist, in der er nicht unbedingt verweilen möchte und sagt, es ist alles super, sondern es ist jemand, der sagt, ich brauche dringend Hilfe. Wenn du heute hier bist und du sagst, ich brauche dringend Hilfe. Ja, mein Leben ist nicht perfekt okay, sondern ja, da sind Dinge, die sind überhaupt nicht okay. Ich brauche eine frohe Botschaft, denn ich erkenne, ich bin ein Sünder. Ich brauche eine frohe Botschaft, denn ich erkenne, ich bin eigentlich tot. Oder ich brauche eine frohe Botschaft, denn ich weiß nicht, was mit mir passiert, wenn ich sterben werde. Ja, ich habe keine Hoffnung. Dann bist du ein Elender und dann kommt Jesus Christus zu dir und er hat für dich frohe Botschaft. Die frohe Botschaft ist, Jesus Christus hat am Kreuz den Tod besiegt. Er hat für deine Sünden bezahlt. Durch ihn kannst du ewiges Leben haben. Durch ihn kannst du wiederhergestellt werden. Durch ihn hast du Hoffnung, ganz egal wie deine Situation ist. Durch ihn ist der Tod, die Knechtschaft und die Sünde überwunden. Das heißt, meine Frage an dich heute ist die, hast du die frohe Botschaft gehört und verstanden für dich? Und wenn Jesus Christus dein Herr und dein Erlöser ist, dann bist du nicht mehr elend, ganz egal wie dein momentaner Zustand ist. Dann kommen all die folgenden Aufträge, die Jesus hat und das, was er erfüllt hat, gilt dann auch für dich. Also erstens, Jesus spricht zu dir, jetzt, hier und heute. Zweitens, Jesus pflegt dich. Was meine ich damit? Er ist gesandt, zu verbinden, die verbrochenen Herzen sind. Das erste ist, was zu verbinden und wen die zerbrochenen Herzen sind. Was ist verbinden? Verbinden ist, du hast irgendwo eine Wunde. Wenn du sie nicht reinigst, Marc, ich denke, das ist irgendwie so und du gehst dann auch durch den Dschungel und kommt ganz viel Dreck rein, dann wird es irgendwie unheimlich eitrig und grausam und irgendwann mal muss man dir den Arm abschneiden oder so eine Art. Ja, so stelle ich mir das vor. So ungefähr. Aber wenn du eine Wunde hast und jemand kümmert sich um deine Wunde und er reinigt deine Wunde und er schmiert irgendeine Salbe drauf und sie wird verbunden, dann ist es der Beginn von etwas, das heil wird, das komplett heil wird. Ich bin immer erstaunt, wenn ich bei meinen Söhnen sehe, ja, die kommen dann und sagen, ich habe eine Wunde, die muss man dann erstmal finden, aber wenn man sie gefunden hat, und dann ist es wichtig, ein Pflaster drauf zu tun. Es reicht nicht zu sagen, daran wirst du nicht sterben, sondern es ist wichtig zu sagen, oh, ich kümmere mich. Und das ist verbinden, die gebrochenen Herzen sind, ist nicht einfach nur to fix it, ist nicht einfach nur mechanisch reparieren, sondern ist ein sich kümmern. Es ist ein mittragen. Es ist ein mit der Person zur Seite stehen. Und wer sind die, die zerbrochenen Herzen sind? Das sind Leute, die am inneren Menschen verkrüppelt sind. Das sind diejenigen, die kaputt sind in ihrer Seele, die zerbrochen sind in ihren Gefühlen. Das sind du und ich, weil wir irgendwann mal Wunden bekommen haben, weil uns Dinge passiert sind, die Wunden in unserer Seele, in unserem Sein, in unserem inneren Menschen hinterlassen haben. Und Jesus kommt und sagt nicht einfach, hey, ist nicht so schlimm, schwamm drüber, machen wir weiter, sondern er kommt und er sagt, ich möchte dich verbinden und ich möchte nicht, dass das bleibt, sondern es soll heil werden. Es ist nicht faszinierend, der Körper, wenn du danach guckst und da war mal eine Wunde und da ist nichts mehr? Es soll heil werden. Das heißt, Jesus pflegt dich. Meine Frage an dich ist, wo bist du verletzt? Welche Wunde hast du, an die du ihn noch nicht hast, heilend verbinden lassen? Das nächste, das da drin steht, ist, Jesus befreit dich. Er schreibt, ich bin gesandt, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache unserem Gott. Was steht da? Freilassung ausrufen. Und wen? Die Gefangenen. Jesus ist der König, er hat am Kreuz bezahlt, er hat das Recht dazu. Wenn er dich frei macht, bist du wirklich frei. Das ist nicht, dass du irgendwie deine Freiheit ermogelst, sondern ja, er hat für dich bezahlt, du bist rechtmäßig frei. Ganz egal, was du gestern getan hast, ganz egal, welche Sünde du gestern getan hast. Wenn er dein Herr und dein Erlöser ist, dann gilt seine Freisetzung für dich heute. Dann gilt es, dass er sagt, ich habe für dich bezahlt, für deine vergangenen, für deine gegenwärtigen und für deine zukünftigen Sünden. Du bist mein. dann bist du frei. Du bist kein Sklave der Sünde mehr. Und eine Sache, die mir eingefallen ist dazu, ist, es gibt zwei Punkte. Das eine ist Schuld. Ich finde, Schuld ist etwas Furchtbares. Ich wette, jeder von euch hatte schon mal den Gedanken, wenn ich nur diese 20 Sekunden rückgängig machen könnte. Oder wenn ich nur das rückgängig machen könnte. Also ich kenne es von mir. Ich habe es Gott sei Dank noch nicht in allerschlimmster Form erlebt. Aber ja, dass du da stehst und sagst, wie kann es, ja, nur 20 Sekunden. Der Moment, wenn ich nur hingeguckt hätte, dann hätte ich die Ampel gesehen, dann wäre ich nicht in das Auto gefahren. Oh, was mich das jetzt kostet. Ja, nur 20 Sekunden. Es geht auch schlimmer. Ja, wenn ich zu einer anderen Zeit an dieser Kreuzung gewesen wäre, dann hätte ich die Person nicht überfahren. Warum? Warum 20 Sekunden haben mein ganzes Leben verändert? 20 Sekunden und ich habe eine Schuld auf meinem Leben, die ich nie wieder loswerden werde. Ja, vielleicht habe ich was gesagt, wo ich mir denke, ach, das war im Streit, das war... Aber ich habe es gesagt. Es steht im Raum und ich kann es nicht wieder reinholen. Vielleicht hast du irgendwas gesagt. Vielleicht hast du irgendwas gemacht. Irgendeine Schuld in deinem Leben, wo du da stehst und sagst, wenn ich sie umändern könnte. Aber sie haftet an dir und sie hat dich. Und sie kommt immer wieder. Ja, und vielleicht sind es Leute in deinem Leben, die nicht mehr da sind. Und du denkst, ich kann es nie wieder gut machen. Das ist Gefangensein. Das ist nie richtig glücklich werden. Und dann kommt Jesus. Und er macht dich frei. Und er zieht dich da raus. Und er vergibt deine Schuld. Und er bezahlt für dich. Und ich weiß nicht, hey, das ist eine frohe Botschaft, wenn ich dir heute zusage, dass selbst wenn die Person nicht mehr da ist und die Person, der du was angetan hast, wenn die gestorben ist und da ist kein Weg mehr für dich, das rückgängig zu machen, Jesus Christus kann dich so frei machen, dass diese Schuld von dir genommen ist. Und das kann nur Jesus Christus. Das kann sonst niemand. Und noch mehr als das. Er löst deine Abhängigkeiten. Er macht dich frei von Abhängigkeiten. Er zieht dich heraus, wo du in ganz falschen Dingen drin bist, wo du sagst, ich will das alles gar nicht, aber ich kann auch nicht anders. Mit Jesus Christus kommst du da raus. Und noch mehr, wir lesen hier, er ruft den Tag der Rache aus. Wisst ihr, was das heißt? Er kämpft für dich. Er lässt das Unrecht, das dir widerfahren ist, nicht einfach stehen. Er sagt nicht einfach, ach, war nicht so schlimm, stell dich nicht so an. Sondern er ist der gerechte Richter. Sein ist die Rache. Er ist auf deiner Seite. Das ist, was er dir zusagt. Jesus befreit dich. Was ist das Nächste? Jesus tröstet dich. Wir lesen, ich bin gesandt, zu trösten alle Trauernden, den Trauernden Zions Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Was tun? Trösten. Ermutigen, aufrichten. Ich stelle mir jemanden vor, der total niedergeschlagen ist und es kommt jemand und er richtet ihn auf. Wen? Trauernde im Allgemeinen und die Trauernden Zions insbesondere. Wir wollen da mal kurz drauf gucken. Was heißt das? Was ist Trauer eigentlich? Trauer ist die Reaktion auf einen schweren Verlust. Also wir reden jetzt nicht von Traurigkeit, Niedergeschlagenheit, schlechter Laune oder irgendwie sowas, sondern Trauer ist die begründete Reaktion auf einen schweren Verlust. Du hast alles Recht, in Trauer zu sein. Das ist die einzig vernünftige Art und Weise, wie du da drauf sein kannst. Und eigentlich bleibt diese, ja, wir lernen damit zu leben, aber die Trauer an sich bleibt. Der Verlust ist da. Und Jesus Christus ist derjenige, der uns da wieder aufrichten kann. Der auch in Trauer reinkommen kann und der Trauer aufrichten kann. Über was sind wir in Trauer? Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sind in Trauer darüber, was Sünde mit uns macht. Wir sind in Trauer darüber, wie Sünde unser Leben verkrüppelt hat, zerstört hat. Wir sind in Trauer darüber, weiß nicht, vielleicht hast du eine Ehe an die Wand gefahren. Da bist du in Trauer darüber. Wir sind in Trauer darüber, dass wir die falschen Prioritäten gesetzt haben, dass unser Leben eine ganz falsche Wendung genommen hat. Wir sind in Trauer darüber, dass wir die falschen Entscheidungen getroffen haben. Wir sind in Trauer darüber, dass wir vielleicht viele verschiedene Partner hatten, aber nicht der richtige. Wir sind in Trauer darüber, dass wir zu wenig Zeit mit unseren Kindern verbracht haben. Ja, und irgendwann sind die groß, dann kannst du es nicht mehr ändern. Wir sind in Trauer darüber, dass wir zu wenig Zeit mit unseren Eltern verbracht haben. Irgendwann mal sind wir in Trauer darüber, dass wir unsere Eltern nicht geehrt haben. Irgendwann mal sind wir in Trauer darüber, dass wir unvergeben sind. Dass wir Leuten, die vielleicht wirklich unsere Vergebung wollten, hart gesagt haben, nee, ich vergib dir nicht. Und wir sehen, wie diese Sünde unser Leben zerstört hat und immer weniger reich gemacht hat an Freude und Frieden und Freiheit, sondern immer mehr das Schwarzes in unser Leben gekommen ist, Dunkles und Schwieriges und Lasten. Ja, vielleicht bist du in Trauer darüber, dass du dein Leben lang Götzendienst getan hast. Wie, du, Götzendienst? Nein, du hast nicht so ein goldenes Ding zu Hause. Nee, vielleicht hast du deinen Körper einfach als deinen Götzen gesehen. Ja, vielleicht hast du 3 Jahre lang nur darüber nachgedacht, dass deine Nase nicht gerade ist. Vielleicht bist du so wie ich irgendwann mal in Bulimie gefallen, weil du gedacht hast, hey, ja, ich muss dem allen genügen. Ich bin die Herrin meines Lebens. Ich bin mein Götze. Und das hat dich geknechtet. Und jetzt kommt Jesus. Und er sagt, und da will ich rein und da will ich dir Trost geben und da werde ich dich aufrichten. Und ich werde dich da herausführen. Und meine Frage an dich ist, wo brauchst du Trost? Wo brauchst du Trost? Und noch mehr. Hier ist noch eine Bibelstelle, die geht jetzt mal kurz weg von dir und es kommt doch wieder zu dir zurück. Er tröstet die, die Trauer sind wegen Zion. Ja, wir haben hier die Trauernden Zions. Wer ist das? Das sind die, die in Trauer sind, die einen Verlust sehen wegen Gottes Reich. Dass Gottes Reich Gewalt angetan wird. Ja, dass du in einer Gesellschaft lebst, die sich von Christus abkehrt, wo immer mehr Dinge en vogue werden und absolut hip sind, die absolut gegen Gottes Willen sind, die in Versklavung führen und die nicht in Freiheit führen, ganz egal, wie wir sie nennen. Es sind diejenigen, die irgendwo unter Verfolgung leiden, die in Arbeitslagern sind, die gefangen sind. Es sind diejenigen, die von ihren Familien verstoßen werden, weil sie sich zu Jesus Christus halten. Es sind diejenigen, die leiden für ihren Glauben. Und es sind diejenigen, die von ihren Freunden geschmäht werden. Es sind diejenigen, die vielleicht ihren Job verlieren, vielleicht nicht so toll dastehen, weil sie nicht bereit sind, die Steuern zu hinterziehen oder einfach mit ihren Werten immer wieder in ihrem Alltag kollidieren und für Gott und gegen das, was von ihnen gefordert wird, gehen. Es sind diejenigen, die sagen, hey, obwohl ich diesen Mann oder diese Frau total liebe, werde ich mit ihr keine Beziehung eingehen, weil ich weiß, dass die Person kein Christ ist. Und ich weiß, dass Gott sagt, das ist nicht richtig. Es sind diejenigen, die etwas aufgeben für Gott. Und ich möchte dir heute zusagen, Gott sieht es. Ich möchte dir zusagen, dass diejenigen die sind, die statt Asche Freudenöl bekommen, die ein Ruhmesgewand bekommen werden statt eines verzagten Geistes, egal wie groß oder klein es ist. Es gibt nichts, was wir für Gott tun, was er nicht sieht. Das geht nicht an ihm vorbei, auch wenn wir es nicht sehen. Auch wenn wir unser Aufbauteam nicht loben. Er sieht es. So. Jesus tröstet dich. Und jetzt kommt das große Fazit. Huch. Dieser Bibelvers packt jetzt alles zusammen. Davon war ich so begeistert, als ich es gelesen habe. Er endet, ich bin gesandt und ich tue das alles. Ich spreche dir das Evangelium zu. Ich pflege dich, ich befreie dich, ich tröste dich. Damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden. Eine Pflanzung des Herrn, dass er sich in ihnen verherrlicht. Terebinte der Gerechtigkeit. Gott schenkt dir eine komplett neue Identität. Ja, wir haben gehört, die Elenden, die Gefangenen, die zerbrochenen Herzens, die Trauernden. All die nennt er jetzt Terebinten der Gerechtigkeit. Gott sagt jetzt, hey, in Christus bist du gerecht. Du bist gerecht. Du bist nicht mehr elend, du bist nicht mehr gefangen, du bist nicht mehr gebunden, du bist nicht mehr zerbrochen, du bist nicht mehr trauernd, du bist gerecht. Er nennt dich Terebinte der Gerechtigkeit. Und eine Terebinte, müsst ihr euch vorstellen, ist damals ein Baum gewesen, der dafür bekannt war, dass er sehr groß war, dicken Stamm hatte. Großer, kräftiger, dickstammiger Baum, den man öfters mal auch genommen hat als Orientierungspunkt, weil man ihn von Ferne sehen konnte. Weil man wusste, den haut nichts um. Das ist deine neue Identität. Nicht mehr verzagtes kleines Pflänzchen. Sondern er sagt dir zu, du bist eine Terebinte der Gerechtigkeit. Und warum? Wer tut es? Gott tut es. Du bist die Pflanzung des Herrn. Du musst dich nicht selber pflanzen. Du bist nicht ein kleiner Löwenzahn, der sagt, nenn mich jetzt Terebinte, weil ich werde eine Terebinter werden, wenn du das oft genug tust. Nein, Gott entscheidet sich und sagt, ich mach dich zu einer Terebinte. Du bist die Pflanzung des Herrn. Warum? Zu meiner Verherrlichung. Es ist von Gott, es ist durch Gott und es geht zu Gott hin. Er tut es. So, jetzt könnten wir an der Stelle aufhören. Und es dürfte euch gut gehen. Aber es reicht noch nicht. Es geht nämlich weiter. Das hat Christus alles für dich getan. Heute ist Pfingsten, okay? Jetzt erinnern wir uns wieder. Wie war das noch? Wäre es nicht cooler gewesen, einfach dieser Jünger Jesu zu sein und mit ihm zusammen rumzulaufen damals? Und jetzt sollt ihr euch bewusst werden. Moment, wart mal. Bonhoeffer hat recht. Durch sein Wort, durch seinen Geist, ist Christus uns jetzt genauso nah wie den Jüngern damals. Und wir haben von ihm eine Berufung und eine Befähigung empfangen. Alles das, was wir hier gelesen haben, ist das, was Gott uns jetzt zuspricht. Huch. Er sagt, ihr werdet Kraft empfangen. Ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Der wird auf euch kommen und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in Judäa und in Samarien bis zum Ende der Welt. Also, hier, wir kamen von da, wir landeten hier, Christus. Christus hat das alles für dich getan. Das gilt für dich, ob du direkt der Jünger warst und gleich 3 Tage später da warst oder ob du jetzt 2000 Jahre später lebst. All das, was ich euch gerade erzählt habe, gilt für dich. Nimm's an. Aber damit endet dein Leben nicht, sondern jetzt kommst du ins Spiel. Jetzt fehlt nämlich von diesem Ding noch dieser Teil bis zur kompletten Wiederherstellung. Und da hat Gott entschieden zu sagen, das mache ich mit dir. Er hat gesagt, du wirst mein Zeuge sein. Es reicht nicht, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt Terebinten der Gerechtigkeit und wir benehmen uns wie Bäume und stehen irgendwo rum, sondern es geht darum, dass wir jetzt sagen, ja, genau, weil der Heilige Geist auf mir ist, bin ich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Okay? Du bist gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Weil Christus dir die gute Botschaft gesagt hat, sollst du die gute Botschaft anderen sagen. Leute, es ist eine gute Botschaft. Das Evangelium ist die beste Botschaft, die es gibt. Und wir Christen, ja, wir stehen immer und sagen, ach, jetzt redet die schon wieder über das Evangelium. Mein Leben lang, bis zu meinem letzten Atemzug, möchte ich hoffentlich über das Evangelium reden. Es gibt keine bessere Botschaft. Und ich habe nichts zu sagen, außer das Evangelium. Und wir alle denken, wir kennen das Evangelium. Und wisst ihr was? Wir wissen, was da drin steht. Aber wir kennen das Evangelium noch lange nicht. Und ich rufe euch auf, dass ihr losgeht und dass ihr euch überlegt, wem soll ich das Evangelium verkünden? Leute, Tratsch und Klatsch kennt jeder immer. Wer von euch weiß, dass Marco Reus sich am Fuß wehgetan hat? Na, doch nicht alle. Also, theoretisch weiß das jeder. Ja? Das ist eine ganz banale Botschaft. Für den einen banaler als für den anderen. Aber das Evangelium ist die lebensrettende Botschaft überhaupt. Und meine Frage an dich ist, kennen deine Freunde, deine Familie, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, die Menschen um dich rum, haben die eine Ahnung, dass es eine frohe Botschaft gibt? Dass es für sie eine frohe Botschaft gibt? Und das heißt, die Frage ist, wem sollst du die frohe Botschaft sagen? Weil Christus dich gepflegt hat, er hat dich heil gemacht und er macht dich noch immer heiler, sozusagen. Sollst du andere pflegen? Sollst du andere heil machen? Was bedeutet das? Du sollst nicht einfach nur sagen, wird schon. Du sollst dich in sie investieren. Du sollst ihnen zuhören. Du sollst sie mittragen. Du sollst sie verbinden. Du sollst dabei sein. Und ich frage dich jetzt einfach, denk mal nach. Wer ist die Person in deinem Leben, die dir jetzt in den Sinn kommt? Die dir eigentlich auf den Keks geht? Und wo du aber eigentlich merkst, dass Gott zu dir sagt, hey, ich möchte, dass du sie pflegst. Drittens, weil Christus dich getröstet hat, sollst du andere trösten. Was? Oh, stimmt. Weil Christus dich befreit hat, sollst du andere befreien. Ha, das ist ein cooler Punkt. I like it. Den sagt man nicht so oft. Mach nicht die Augen zu, wenn dein Bruder sündigt. Versteht ihr, wir sind dazu gesetzt, einander frei zu machen. Und wir tendieren dazu, dass wir sagen, na gut, ich bin ja auch noch nicht perfekt. Ich sehe bei meinem Bruder, der steuert gerade voll auf den Abgrund zu. Aber unsere Beziehung wird harmonischer verlaufen, wenn ich das optimalerweise nicht erwähne. Wir tun demjenigen nichts Gutes. Wenn ich jemanden wirklich liebe, dann werde ich ihn davor zurückhalten, vor ein Laster zu springen. Wir müssen begreifen, dass Sünde genau das Gleiche ist. Sünde gebiert den Tod. Sünde ist nicht einfach irgendwas. Ja, wenn du jemanden kennst und er entscheidet sich gerade voll mit der falschen Person abzuhängen und du sprichst ihn nicht drauf an, dann ist es nicht liebend. Wenn du jemanden kennst und du siehst, ja, er geht voll in die falsche Richtung in seinem Leben und du sprichst ihn nicht drauf an, dann ist es nicht liebend. Wenn du jemanden kennst und du siehst, er ist echt gemein zu anderen Menschen und er ist hart und du sprichst ihn nicht drauf an, dann ist es nicht liebend. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, denkt euch was aus. Aber wir sollen für die Person beten und wir sollen sie ermahnen. Ich meine mit ermahnen nicht den hier, sondern ich meine mit ermahnen, das zu sagen, hey, du bist mir zu kostbar, als dass ich zulasse, dass du vor die Hunde gehst. Ich habe dich zu lieb, als dass ich akzeptieren könnte, dass die Sünde über dich regiert, dass du ein Sklave der Sünde wirst, dass dein Leben die falsche Wendung nimmst und dass du den Abgrund runterspringst. Das muss es sein. Und jetzt meine Frage. Mit wem solltest du schon lang mal sprechen und du hast es bis jetzt nicht getan, weil es einfacher ist, es nicht anzusprechen? Weil Christus dich getröstet hat, sollst du andere trösten. Ermutige deine Geschwister. Ja, wir sollen auch bei der Sünde nicht stehen bleiben. Das ist nicht die Idee, einfach nur zu sagen, es ist alles scheiße in deinem Leben. Sondern es geht darum, dass wir sagen, hey, mit Gott kommst du da raus. Ja, schau nicht, dreh dich nicht um deine Sünde, sondern blick auf Gott. Es geht darum, dass wir Leuten helfen, sich daran zu erinnern, hey, da gibt's Gnade, da gibt's Vergebung der Sünden. Da wirst du frei werden. Es geht darum, dass wir auch andere von Herzen annehmen und dass wir ihnen darin zeigen, dass Christus ihnen vergeben hat. Und ich meine damit auch die Leute, die dir schon mal was getan haben. Versteht ihr, wir erlauben uns manchmal da zu sagen von Herzen, alle aber der nicht. Ja, den erziehe ich jetzt, indem ich ihn einfach ein bisschen schneide und ihm erkläre, also du bist nicht so ein guter Christ wie ich. Es geht darum, dass wir unsere Geschwister wieder von Herzen annehmen. Denkt mal an Paulus, der selbst sagt, okay, ja, wir haben den Typen verstoßen aus der Gemeinschaft, aber ich bin fast schon entsetzt, wie radikal ihr das tut. Nehmt den doch jetzt bitte wieder auf, wo er Buße getan hat. Ja, wir sollen einander annehmen. Und meine Frage ist, wem sollst du vergeben? Wer sind die Personen, die du wieder hineinziehen sollst? Auch in dein Leben. Wem sollst du gnädig sein? Wem sollst du gnädig sein? Wo erlaubst du dir ein hartes Herz zu haben? Und was finde Christus in dir, sagt, hey, sei gnädig. Und das Letzte ist, weil Christus dir eine neue Identität geschenkt hat, sollst du anderen helfen, ihre Identität in Christus zu finden. Weil Christus dir eine neue Identität geschenkt hat, du bist die Terebinte der Gerechtigkeit, sollst du anderen helfen, ihre Identität in Christus zu finden. Und wie machst du das? Ich komme zurück zu meinem Jünger. Ich habe mir gewünscht, Jesus würde vor mir hergehen. Tatsächlich tut er das nicht in fleischlicher Form momentan. Aber in uns, der Leib Christi, die Gemeinde, die Gemeinschaft der Heiligen, wir sollen miteinander unsere Vorbilder sein. Ja, wir können helfen, dass Leute in diese neue Identität reinkommen, indem wir sie mit in die Gemeinde hineinnehmen. Indem wir sie mit hineinnehmen und dass wir uns bewusst sind. Ich weiß nicht, ob du dir bewusst bist, mein letztes Wort an dich ist, du bist ein Vorbild. Versteht ihr, Leute gucken auf euch. Als ich Christ geworden bin, ich habe nicht nach dem Pastor geguckt. Ja, das war ja der Pastor. Ich habe geguckt, was machen die um mich rum? Und anhand von der Art und Weise, wie sie Christus gelebt haben, habe ich angefangen, Christus zu leben. Du hast keine Ahnung, wer auf dich guckt. Guck, dass das, was du den Leuten erzählst und das, was du lebst, einigermaßen übereinkommt. Sei authentisch, sei echt. Und reiche Leuten die Hand und nimm sie mit in Jüngerschaft. Sei du derjenige, der sagt, ich gehe dir voran, bis du alleine laufen kannst. Das heißt, weil Jesus dir die gute Botschaft gesagt hat, sollst du anderen die gute Botschaft sagen. Du sollst andere pflegen. Du sollst andere befreien. Du sollst andere trösten. Und du sollst anderen helfen, ihre Identität in Christus zu finden. Und durch den Heiligen Geist bist du fähig. Das ist der letzte Punkt. Im Gegensatz dazu, dass ich keine Ahnung habe, wie man mit einem Computer umgeht, hat Gott den Heiligen Geist in dich gegeben. Den Geist der Weisheit, des Rates, des Verstandes, der Geist der Erkenntnis und der Gottesfurcht. Der lebt in dir. Du drückst nicht wild auf irgendwelchen Knöpfen rum und hoffst, dass was passiert und möglichst das Beste, sondern er hat dich befähigt, das zu tun. Du bist befähigt, dass sein Reich wächst und wächst und wächst und wächst und du bist befähigt, ein Zeuge zu sein bis zum Ende der Erde. So, jetzt bitte ich meine Silke und ihr Lobpreisteam hoch. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie könnte ich das denn machen? Ich habe dir ganz viele Fragen gestellt und ich gebe dir noch ein paar Ideen. Komm als Mitarbeiter mit auf Sola. Mach hier mit. Hier, ganz spannend. Guckt euch das mal hinten an. Eine Frage, wie soll ich mit Muslimen reden? Geh raus. Das ist dein Leben. Christus zu verkünden. Herr, ich bitte, dass du uns bewusst machst, dass wir gerufen sind, dass wir von dir gesalbt sind mit dem Heiligen Geist, dass du uns bevollmächtigt hast, deine Zeugen zu sein. Hier in Rheinau, in Mannheim und bis zum Ende der Erde. Herr, ich bitte, dass du unsere Herzen bewegst und dass das uns bewegt, dass wir dich groß machen wollen mit unserem ganzen Leben. Herr, ich möchte jede Person segnen, die da ist. Amen.